the Conference Center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Familien aus Pfählen in Roy, Canesville, Hooper und West Haven in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir heißen Sie heute Nachmittag herzlich willkommen zur zweiten Versammlung der 183. Herbstgeneralkonferenz. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Familien aus Pfählen in Roy, Canesville, Hooper und West Haven in Utah unter der Leitung von Schwester Jane Fieldstead. Linda Margits spielt die Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Heut am Heiligen Tag der Freude«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Paul V. Johnson von den 70ern. Präsident Henry B. Eyring wird Ihnen dann die leitenden Amtsträger und die Gebiet 70er der Kirche zur Bestätigung vorlegen.
Glory. Our beloved Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dir zu Beginn dieser Konferenzversammlung und sind für die Segnung, die wir haben, dankbar. Wir sind dankbar für die Missionare in aller Welt und bitten dich, sie zu segnen und zu behüten. Wir sind besonders dankbar für die Gelegenheit, für diese Versammlung hier zu sein und bitten für alle, die sprechen werden und für die Musik sorgen, dass sie uns stärken können. Wir bitten dich, uns zu helfen, unser Herz und unsere Gedanken zu öffnen, damit wir die inspirierten Botschaften aufnehmen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The 183rd
183. Herbstgeneralkonferenz. Bestätigung der Autoritäten der Kirche. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen, Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder John B. Dixon, Elder Paul E. Kölleke und Elder F. Michael Watson als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, dass wir Elder Kent D. Watson als Mitglied des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wir bedanken uns gleichermaßen mit Anerkennung bei Elder Cesar H. Hooker und Elder Craig T. Wright, die aus ihrem Amt als Gebiets-70er entlassen worden sind. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen. Ulio A. Angulo, Peter F. Evans und Gennady N. Podvodov. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Randall L. Ritt als zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es ist vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiets-70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben und Ihre Gebete für uns.
Thank you, President Eyring.
Vielen Dank, Präsident Eyring. Der Chor singt nun das Lied I Know That My Savior Loves Me. Anschließend hören wir von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Ihm folgen Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel und Elder S. Gifford Nielsen von den 70ern.
Vor kurzem habe ich ein junges Paar im Tempel aneinander gesiegelt. Dieses Paar hat würdig gelebt, um an dem wunderbaren Tag anzugelangen, an dem ein Sohn und eine Tochter ihr Elternhaus verlassen und Mann und Frau werden. Bei diesem heiligen Ereignis waren sie vollkommen rein. Zu gegebener Zeit werden sie selbst Kinder großziehen. Dieses Muster hat der Vater im Himmel vorgegeben. Ihr Glück und das kommender Generationen hängt davon ab, ob sie nach den Grundsätzen leben, die der Heiland in den Heiligen Schriften dargelegt hat. Eltern fragen sich heutzutage, ob es einen sicheren Ort gibt, an dem sie ihre Kinder großziehen können. Es gibt einen sicheren Ort, nämlich ein Zuhause, in dem das Evangelium im Mittelpunkt steht. In der Kirche steht die Familie im Mittelpunkt. Wir geben allen Eltern den Rat, ihre Kinder in Rechtschaffenheit großzuziehen. Der Apostel Paulus prophezeite und warnte davor, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten anbrechen werden. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen. Wende dich von diesen Menschen ab. Er prophezeite auch, böse Menschen und Schwindler werden immer mehr in das Böse hineingeraten. Sie sind betrogene Betrüger. Diese Verse sollen uns warnen und zeigen, welche Verhaltensmuster wir vermeiden sollen. Wir müssen stets wachsam und eifrig sein. Wir können alle diese Prophezeiung betrachten und abhaken, dass sie in der Welt heutzutage präsent und von Belang sind. Schwere Zeiten? Präsent. Wir leben in sehr gefährlichen Zeiten. Habgierig, prahlerisch, überheblich, alles präsent und unter uns. Bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, lieblos. Für all das gibt es genug Belege. Unversöhnlich, verleumderisch und so weiter. Da können wir überall ein Häkchen setzen. Es gibt ja ausreichend Beweise dafür um uns herum. Auch Moroni sprach von der Schlechtigkeit in unseren Tagen, als er sagte, wenn ihr so etwas unter euch entstehen seht, sollt ihr zum Bewusstsein eurer furchtbaren Lage erwachen. Darum ist mir, Moroni, geboten worden, dieses niederzuschreiben, so dass das Böse hinweggetan wird und dass die Zeit komme, da der Satan keine Macht über das Herz der Menschenkinder hat, sondern dass sie bewegt werden, beständig Gutes zu tun, damit sie zur Quelle aller Rechtschaffenheit kommen und errettet werden können. Paulus und Moroni beschreiben unsere Zeit so treffend, dass man ihre Worte nicht von der Hand weisen kann. Für viele mag das ziemlich verstörend, sogar entmutigend sein. Dennoch bin ich beim Gedanken an die Zukunft mit überwältigendem Optimismus und Zuversicht erfüllt. Neben den Schwierigkeiten und Problemen, die Paulus aufzählt, erklärt er uns in seiner Offenbarung auch, was wir tun können, um uns zu schützen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst. In den heiligen Schriften finden wir die Schlüssel zu geistigem Schutz. Sie enthalten die Lehre und Gesetze und Verordnungen, die jedem Kind Gottes ein Zeugnis von Jesus Christus als seinem Erretter und Erlöser bringen. Jahrelang wurde Vorarbeit geleistet und enorme Anstrengungen wurden unternommen, um die Heiligen Schriften in jeder Sprache mit Fußnoten und Querverweisen bereitzustellen. Wir möchten sie allen verfügbar machen, die den Wunsch haben, zu lernen. Sie lehren uns, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Sie geben uns Hoffnung und Erkenntnis. Vor Jahren hat Elder S. Dilworth Young von den 70ern mich etwas über das Lesen in den Heiligen Schriften gelehrt. Ein Pfahl hatte mit Spannungen zwischen den Mitgliedern zu kämpfen und es musste Rat erteilt werden. Ich fragte Präsident Young, was soll ich sagen? Er antwortete schlicht, sagen Sie ihnen, sie sollen in den Heiligen Schriften lesen. Ich fragte, welche Schriftstellen? Er sagte, das ist eigentlich egal. Sagen Sie ihnen, sie sollen zum Beispiel das Buch Mormon aufschlagen und anfangen zu lesen. Bald wird sich ein Gefühl von Frieden und Inspiration einstellen und eine Lösung wird sich auftun. Machen Sie das Schriftstudium zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Die Segnungen werden folgen. In den Heiligen Schriften finden wir eine Stimme der Warnung, aber auch viel Stärkung. Wenn die Sprache in den Heiligen Schriften Ihnen zunächst auch befremdlich erscheint, lesen Sie weiter. Bald werden Sie die Schönheit und Kraft aus diesen Seiten erkennen. Paulus hat gesagt, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Sie können diese Verheißung auf die Probe stellen. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Dennoch können wir selbst und als Familie Hoffnung und Frieden finden. Diejenigen, die Kummer haben und daran verzweifeln, ob es möglich ist, ein Kind von dort zu retten, wo die Welt es hingeführt hat, dürfen nie aufgeben. Sei ohne Furcht, glaube nur. Rechtschaffenheit ist mächtiger als Schlechtigkeit. Kinder, die schon früh Erkenntnis aus den Heiligen Schriften erhalten, werden wissen, welchen Weg sie gehen sollen und werden eher auf diesem Pfad bleiben. Diejenigen, die vom Weg abkommen, können umkehren und mit der Hilfe anderer den Weg zurückfinden. Die Söhne Mosias kämpften eine lange Zeit gegen die Kirche, aber kehrten später um und erlebten eine drastische Wandlung. In Alma lesen wir, diese Söhne Mosias waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Präsident Joseph F. Smith war 6 Jahre alt, als sein Vater Hiram im Gefängnis in Carthage getötet wurde. Später überquerte er mit seiner verwitweten Mutter die Prärie. Mit 15 Jahren wurde er nach Hawaii auf Mission berufen. Er fühlte sich verloren und allein und sagte, ich war sehr niedergeschlagen. Ich fühlte mich minderwertig, weil ich arm, dumm und unwissend war. Bloß ein Junge, der es kaum wagte, jemandem ins Gesicht zu blicken. Während er eines Nachts über seine Notlage nachdachte, träumte der junge Joseph, dass er sich auf einer Reise befände und voraneilte, so rasch er nur konnte. Er hatte ein kleines Bündel bei sich. Schließlich kam er an seinem Ziel, einem herrlichen großen Haus, an. Er ging darauf zu. Da sah er ein Schild, auf dem Bad stand. Rasch ging er hinein und wusch sich. Er machte sein kleines Bündel auf und fand darin saubere weiße Kleidung. Etwas, so sagte er, was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Er zog sie an und eilte zur Tür des großen Hauses. Er erzählte weiter, ich klopfte und die Tür ging auf und der Mann, der dort stand, war der Prophet Joseph Smith. Er sah mich ein bisschen vorwurfsvoll an. Und als erstes sagte er, Joseph, du kommst spät. Aber ich fasste Mut und erwiderte, ja, aber ich bin rein. Ich bin rein. So kann es für uns alle sein. Wenn Sie sich auf dem Weg des Glaubens befinden und in der Kirche aktiv sind, bleiben Sie auf diesem Weg und halten Sie Ihre Bündnisse. Gehen Sie voran, bis die Zeit kommt, zu der Ihnen die Segnung des Herrn zuteil werden und der Heilige Geist sich als eine treibende Kraft in Ihrem Leben offenbart. Wenn Sie zurzeit auf einem Weg sind, der von dem abweicht, der in den Heiligen Schriften beschrieben wird, so versichere ich Ihnen, dass es einen Weg zurück gibt. Jesus Christus hat sehr klar dargelegt, wie wir umkehren und Heilung in unserem Leben finden können. Das Heilmittel für die meisten Verfehlungen besteht darin, dass man im persönlichen Gebet um Vergebung bittet. Dennoch gibt es bestimmte geistige Leiden, vor allem im Zusammenhang mit der Verletzung des Sittengesetzes, welche zweifellos die Unterstützung und Behandlung durch einen qualifizierten geistigen Arzt erfordern. Vor Jahren kamen eine junge Frau und ihr betagter Vater in mein Büro. Sie war mit ihm mehrere hundert Kilometer gefahren, um ein Mittel gegen die Schuld zu finden, die er empfand. Als junger Mann hatte er einen schwerwiegenden Fehler begangen und im Alter kehrte die Erinnerung daran wieder zurück. Er konnte seine Schuldgefühle nicht abschütteln. Er konnte nicht zurückgehen und ganz allein das Problem aus seiner Jugend ungeschehen machen. Aber er konnte dort anfangen, wo er sich gerade befand, und mit der Hilfe anderer die Schuld auslöschen, die er all die Jahre mit sich herumgetragen hatte. Ich erläuterte ihm Grundsätze aus dem Buch Mormon und ich war dankbar, dass es so aussah, als ob eine enorme Last von seinen Schultern genommen wurde. Als er und seine Tochter die vielen Kilometer wieder nach Hause fuhren, hatte der alte Mann die Schuld vergangener Übertretungen hinter sich gelassen. Wenn Sie zum Bewusstsein Ihrer furchtbaren Lage erwachen und zu voller geistiger Gesundheit zurückkehren möchten, sprechen Sie mit Ihrem Bischof. Er hat die Schlüssel inne und kann Sie auf dem Weg der Umkehr unterstützen. Umkehr ist ein individueller Vorgang und Vergebung auch. Der Herr verlangt nur, dass man sich von der Sünde abwendet und er verzeiht die Schuld und denkt nicht mehr an die Sünde. Wenn der Umkehrprozess abgeschlossen ist, werden Sie die Bedeutung von Jesajas Verheißung in Hinblick auf das Sühnopfer verstehen. Kommt her. Wir wollen sehen, wer von uns recht hat, spricht der Herr. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. So wie Kreide von einer Tafel entfernt werden kann, können durch aufrichtige Umkehr die Folgen unserer Übertretung mittels des Sühnopfers Jesu Christi ausgelöscht werden. Diese Verheißung trifft in jedem Fall zu. Das Evangelium lehrt uns, glücklich zu sein, Glauben zu haben statt Angst, Hoffnung zu finden und Verzweiflung zu überwinden, die Dunkelheit zu verlassen und uns dem Licht des immerwährenden Evangeliums zuzuwenden. Paulus und andere haben vor den Herausforderungen unserer Zeit und denen zukünftiger Tage gewarnt. Jedoch kann Frieden in das Herz eines jeden einkehren, der sich den Heiligen Schriften zuwendet und damit den verheißenen Schutz und die Erlösung erlangt, die darin gelehrt werden. Wir laden alle ein, sich dem Heiland Jesus Christus und seinen Lehren zuzuwenden, die im Alten Testament, im Neuen Testament, im Buch Mormon, im Buch Lehre und Bündnisse und in der köstlichen Perle zu finden sind. Ich bezeuge mit Gewissheit, dass die Heiligen Schriften ein Schlüssel zu unserem geistigen Schutz sind. Ich gebe auch Zeugnis von der heilenden Macht des Sühnopfers Jesu Christi. Durch ihn können alle errettet werden. Die Kirche des Herrn wurde wieder auf der Erde errichtet. Ich gebe Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums. Ich bin ein Zeuge für Jesus Christus. Im Namen Jesu Christi. Amen.
From age immemorial,
Schon seit Menschengedenken war die Gesellschaft auf die moralische Kraft der Frau angewiesen. Obwohl es gewiss nicht die einzige positive Einfluss in einer Gesellschaft ist, so hat die moralische Grundlage, die von Frauen gelegt wurde, sich für das Allgemeinwohl doch als ganz besonders segensreich erwiesen. Vielleicht wird dieser Beitrag der Frauen oftmals deshalb gering geschätzt, weil er so weit verbreitet ist. Ich möchte mich für den Einfluss guter Frauen bedanken, einige Ansichten und Entwicklungen nennen, die die Stärke und den Stand der Frau gefährden, und möchte die Frauen bitten, die ihnen angeborene moralische Kraft zu entfalten. Frauen bringen eine gewisse Tugendhaftigkeit mit sich in die Welt, eine göttliche Gabe, die sie befähigt, in einer Beziehung oder Kultur Eigenschaften zu fördern wie Glauben, Mut, Einfühlungsvermögen oder Kultiviertheit. Als Paulus den aufrichtigen Glauben lobte, den er in Timotheus vorfand, sprach er davon, dass dieser Glaube schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebendig war. Als ich vor Jahren in Mexiko lebte, konnte ich aus nächster Nähe beobachten, was Paulus meinte. Ich erinnere mich noch an eine junge Mutter, eine der vielen Frauen in der Kirche in Mexiko, deren Glaube an Gott ihr Leben so selbstverständlich ziert, dass sie es kaum zu bemerken scheinen. Diese reizende Frau strahlte durch ihre Güte eine moralische Autorität aus, die alle um sie herum zum Guten bewog. Zusammen mit ihrem Mann gab sie eine Reihe von Annehmlichkeiten und Habseligkeiten für ihre höhere Prioritäten auf und das offenbar ohne erst darüber nachdenken zu müssen. Ihre Fähigkeit, ihre Kinder aufzurichten, sich zu ihnen hinunterzubeugen und bei allem die Balance zu wahren, war beinahe übermenschlich. Die Ansprüche an sie waren hoch und ihre Aufgaben oftmals eintönig und banal. Aber allem lag eine wunderschöne Gelassenheit zugrunde, die Gewissheit, das Werk Gottes zu tun. Wie der Erretter wurde sie veredelt, indem sie anderen durch ihren Dienst und ihre Opfer Gutes tat. Sie war die Liebe in Person. Ich bin durch den moralischen Einfluss von Frauen sehr gesegnet worden, insbesondere durch meine Mutter und durch meine Frau. Eine der Frauen, für die ich dankbar bin, ist Anna Danes. Anna und ihr Mann Henry gehört mit ihren 4 Kindern zu den Pionieren der Kirche in New Jersey, in Amerika. Als Henry Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts Doktorand an der Rutgers University war, arbeiteten er und Anna unermüdlich mit Schulen und Behörden in ihrer Heimatstadt Metuchen zusammen, um tief verwurzelte Vorurteile gegen die Mormonen auszuräumen und die Stadt für alle Eltern zu einem besseren Ort zu machen, wo man seine Kinder großziehen kann. Anna war beispielsweise ehrenamtlich im christlichen Verein junger Menschen tätig und wurde dort unverzichtbar. Innerhalb eines Jahres wurde sie dort als Präsidentin der ehrenamtlich tätigen Mütter ernannt und dann gebeten, für einen der 3 Plätze im Vorstand zu kandidieren. Sie wurde ohne Gegenstimme in eben jenes Gremium aufgenommen, das es nur einige Jahre zuvor abgelehnt hatte, dass sich die Heiligen im Gebäude der Organisation versammeln dürfen. Meine Familie zog in die Gemeinde New Brunswick, als ich Jugendlicher war. Schwester Danes wurde auf mich aufmerksam und brachte oftmals ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten und mein Potenzial zum Ausdruck, was mich motivierte, mich nach oben zu strecken, höher, als ich es ohne ihren Zuspruch je getan hätte. Einmal verhinderte sie durch eine aufmerksame und frühzeitige Warnung, dass ich mich in eine Situation begab, die gewiss zu Bedauern geführt hätte. Obwohl sie nicht mehr unter uns ist, ist der Einfluss von Anna Danes noch immer spürbar und sichtbar im Leben ihrer Nachkommen und unzähliger anderer Menschen, darunter auch ich. Meine Großmutter Adina Warnick Swenson brachte mir bei, meinen Priestertumsdienst gewissenhaft zu verrichten. Sie spornte mich an, die Abendmahlsgebete für das Brot und Wasser auswendig zu lernen und erklärte mir, dass ich sie dadurch mit mehr Verständnis und Gefühl sprechen könne. Indem ich sah, wie sie meinen Großvater, einen Pfahlpatriarchen, unterstützte, weckte sie in mir Ehrfurcht vor Heiligem. Emma Swenson hat nie gelernt, wie man Auto fährt, aber sie konnte Jungen vermitteln, was es heißt, als Mann das Priestertum zu tragen. Der moralische Einfluss einer Frau ist nirgendwo mit mehr Macht zu verspüren und nirgends segensreicher als in der Familie zu Hause. Es gibt keinen besseren Rahmen, die heranwachsende Generation zu erziehen, als die traditionelle Familie, wo Vater und Mutter im Einklang zusammenarbeiten, um ihre Kinder zu umsorgen und zu belehren. Wo dieses Ideal nicht vorhanden ist, muss man sich bemühen, seine Vorzüge zu reproduzieren, so gut die jeweiligen Umstände es zulassen. In jedem Fall kann eine Mutter einen Einfluss geltend machen, wie es niemand sonst vermag, den es in keiner anderen Beziehung gibt. Durch die Macht ihres Beispiels und ihrer Belehrung lernen ihre Söhne, die Frauen zu achten und sich im Leben von Disziplinen hohen sittlichen Maßstäben leiten zu lassen. Ihre Töchter lernen, ihre eigene Tugendhaftigkeit zu erfalten und unermüdlich für das Rechte einzustehen, wie unpopulär das auch sein mag. Die Liebe und die hohen Erwartungen einer Mutter bewegen ihre Kinder dazu, ohne Ausflüchte verantwortungsbewusst zu handeln, Bildung und ihre persönliche Entwicklung ernst zu nehmen und beständig zum Wohl ihrer Mitmenschen beizutragen. Elder Neil A. Maxwell hat einmal die Frage gestellt, wenn die wahre Geschichte der Menschheit völlig bekannt wird, stellt sie dann das Echo der Geschütze oder den prägenden Klang der Wiegenlieder in den Vordergrund? Die großen Waffenstillstände des Militärs oder das Friedenstiften der Frauen zu Hause und in der Nachbarschaft? Wird das, was in der Wiege und in der Küche geschehen ist, sich als entscheidender erwiesen haben als das, was sich im Parlament abgespielt hat? Höchst heilig ist die Rolle der Frau bei der Erschaffung von Leben. Wir wissen, dass unser physischer Körper göttlichen Ursprungs ist und dass wir sowohl geboren werden als auch geistig von Neuem geboren werden müssen, um die höchste Stufe des celestialen Reiches Gottes erklimmen zu können. Daher spielt die Frau manchmal unter Einsatz des eigenen Lebens eine wesentliche Rolle für Gottes Werk und Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Als Großmütter, Mütter und Vorbilder sind Frauen die Hüterinnen des Lebensquells gewesen, indem sie in jeder Generation die Bedeutung von sexueller Reinheit aufgezeigt haben, nämlich Keuschheit vor der Ehe und Treue in der Ehe. Auf diese Weise hatten sie in der Gesellschaft einen zivilisierenden Einfluss, haben das Beste im Mann hervorgebracht und ein zuträgliches Umfeld aufrechterhalten, wo Kinder sicher und behütet aufwachsen können. Schwestern, ich möchte Sie nicht über die Maßen loben, wie wir es manchmal in Muttertagsansprachen tun, die Ihnen unangenehm sind. Sie müssen nicht vollkommen sein, und ich behaupte nicht, dass Sie es sind, mit vielleicht einer Ausnahme, die hier in meiner Nähe sitzt. Ich will damit nur sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob Sie alleinstehend oder verheiratet sind, ob Sie Kinder zur Welt gebracht haben, ob Sie alt, jung oder mittleren Alters sind. Ihre moralische Autorität ist entscheidend, und vielleicht nehmen wir diese und Sie als Person immer mehr als selbstverständlich hin. Gewiss sind Trends und Kräfte am Werk, die ihren Einfluss zum großen Nachteil des Einzelnen, der Familie und einer ganzen Gesellschaft schwächen oder ganz verdrängen. Ich möchte drei Punkte als Warnung und Mahnung zur Vorsicht nennen. Eine schädliche Ansicht, die den moralischen Einfluss der Frau untergräbt, ist die Entwertung der Ehe, der Mutterschaft und der Tätigkeit als Hausfrau. Manche Vertreter des Feminismus betrachten die Haushaltsführung mit unverhohlener Verachtung und argumentieren, sie würdige die Frau herab, und die schonungslosen Anforderungen der Kindererziehung seien eine Form von Ausbeutung. Sie verhöhnen den Gedanken, dass eine Frau beruflich zurücksteckt, um sich auf Haus und Kinder zu kümmern. Das ist weder gerecht noch richtig. Wir schmälern nicht den Wert dessen, was Frauen oder Männer durch ehrliche Mühe und Arbeit erreichen. Aber wir wissen dennoch, dass es kein größeres Gut gibt, als in einer Ehe Mutter oder Vater zu sein. Es gibt keine größere Karriere, und weder Geld noch Entscheidungsbefugnis oder öffentliche Anerkennung können den großen Lohn übertreffen, den eine Familie bietet. Was auch immer eine Frau sonst erreichen mag, ihr moralischer Einfluss kommt nirgendwo besser zur Geltung als dort. Die Einstellung zur Sexualität des Menschen ist für die moralische Autorität der Frau an vielen Fronten eine Bedrohung. Eine Abtreibung aus eigener oder sozialer Bequemlichkeit trifft die heiligste Macht, die eine Frau besitzt, mitten ins Mark und zerstört ihre moralische Autorität. Das Gleiche gilt für sexuelle Unsittlichkeit und für freizügige Kleidung, was eine Frau nicht nur herabwürdigt, sondern auch die Lüge bekräftigt, dass der Wert einer Frau von ihrer Sexualität bestimmt wird. Es bestand schon immer eine gewisse Doppelmoral in der Gesellschaft, die zwar von der Frau sexuelle Zurückhaltung erwartete, aber über die Unsittlichkeit des Mannes hinwegsah. Die Ungerechtigkeit einer solchen Doppelmoral ist offensichtlich und sie ist zu Recht kritisiert und abgelehnt worden. Man hätte hoffen können, dass mit dieser Ablehnung die Männer sich nun nach dem höheren moralischen Maßstab richten, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Frauen und Mädchen werden nun dazu ermuntert, sexuell ebenso freizügig zu sein wie die Männer, die nach dieser Doppelmoral leben. Wo einst die der Frauen mit ihren hohen Maßstäben, Verpflichtungen und Verantwortung von Männern erwarteten, gibt es nun gewissenlose sexuelle Beziehungen, vaterlose Familien und zunehmende Armut. Die sexuelle Freizügigkeit beider Geschlechter beraubt die Frauen ihres moralischen Einflusses und setzt die Gesellschaft als Ganzes herab. Bei diesem Kuhhandel sind letztlich die Männer von allem befreit und die Frauen und Kinder haben den Schaden. Ein dritter Anlass zur Sorge rührt von denen her, die im Namen der Gleichberechtigung alle Unterschiede zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit austilgen wollen. Oftmals zeigt sich das darin, dass Frauen gedrängt werden, mehr männliche Wesenszüge anzunehmen. Sie sollen aggressiver, härter und konfrontativer werden. Inzwischen sieht man in Filmen und Videospielen häufig Frauen in entsetzlich gewalttätigen Rollen, wie sie Tod und Vernichtung hinterlassen. Es ist verstörend, Männer in solchen Rollen zu sehen und gewiss nicht weniger verstörend, wenn Frauen diejenigen sind, die Gewalt ausüben oder Opfer davon werden. Die ehemalige Präsidentin der jungen Damen, Margaret D. Nordahl, hat gesagt, die Welt hat genug Frauen, die hart sind. Wir brauchen Frauen, die liebevoll sind. Es gibt genug Frauen, die grob sind. Wir brauchen Frauen, die freundlich sind. Es gibt genug Frauen, die unhöflich sind. Wir brauchen Frauen, die kultiviert sind. Wir haben genug Frauen, die reich und berühmt sind. Wir brauchen mehr Frauen, die Glauben haben. Es gibt genug Gier. Wir brauchen mehr Güte. Es gibt genug Eitelkeit. Wir brauchen mehr Tugend. Es gibt genug Beliebtheit. Wir brauchen mehr Reinheit. Zitat Ende. Wenn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verwischt werden, gehen die verschiedenartigen, einander ergänzenden Gaben von Mann und Frau verloren, die gemeinsam ein größeres Ganzes hervorbringen. Meine Bitte an die Frauen und Mädchen heute ist, dass sie die moralische Kraft schützen und entfalten, die in ihnen steckt. Bewahren sie die angeborene Tugendhaftigkeit und die einzigartigen Gaben, die sie mit sich in die Welt bringen. Sie haben das Gespür dafür, Gutes zu tun und gut zu sein, und wenn sie dem Heiligen Geist folgen, nehmen ihre moralische Autorität und der damit verbundene Einfluss immer weiter zu. Den jungen Damen sage ich, büßt diese moralische Kraft nicht ein, ehe ihr überhaupt schon in vollem Umfang darüber verfügt. Gebt besonders Acht, dass eure Ausdrucksweise rein ist, nicht vulgär, dass eure Kleidung anständig ist, nicht eitel, dass ihr im Verhalten rein seid, nicht freizügig. Ihr könnt andere nicht zur Tugendhaftigkeit anspornen, wenn ihr euch selbst zum Laster hingebt. Schwestern, bei all ihrem zwischenmenschlichen Umgang müssen sie stets ihre Beziehung zu Gott, die Quelle ihrer moralischen Kraft, in ihrem Leben an die erste Stelle setzen. Denken Sie daran, dass Jesus seine Macht daraus bezog, dass er sich einzig und allein dem Willen des Vaters gefügt hat. Er wich niemals von dem ab, was seinem Vater gefiel. Bemühen Sie sich, dem Vater und dem Sohn auf die gleiche Weise nachzufolgen. Dann wird Ihr Einfluss niemals nachlassen. Und haben Sie keine Angst, diesen Einfluss furchtlos und ohne sich zu entschuldigen geltend zu machen. Seid stets bereit, allen Männern, Frauen und Kindern Rede zur Antwort zu stehen, die nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Verkünde das Wort. Tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Zieht eure Kinder in Licht und Wahrheit auf. Lehrt eure Kinder zu beten und untadelig vor dem Herrn zu wandeln. Diese Ermahnungen an die Frauen, soll niemand bewusst falsch auffassen, indem ich die Frauen für ihre moralische Kraft lobe und sie dazu ansporne, sage ich nicht, dass Männer oder Jungen irgendwie von ihrer Pflicht freigesprochen werden, für Wahrheit und Rechtschaffenheit einzustehen, ohne dass ihre Verantwortung zu dienen, Opfer zu bringen und für andere da zu sein, irgendwie geringer sei als die der Frauen oder dies alles allein den Frauen obliege. Männer, teilen Sie die Last gemeinsam. Seien Sie gemeinsam dafür die moralische Instanz zur Verfügung. Wir müssen uns darauf verlassen können, auf die moralische Kraft, für die Ehe, für die Familie, für die Kirche. Wir verlassen uns auf die Segnungen, die vom Himmel kommen, die durch Ihre Gebete und Ihren Glauben kommen. Wir beten für Ihre Sicherheit, für Ihre Glück und Ihre Freude und für Ihren guten Einfluss, der wiederhergestellt wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Jahren musste ich die Frau eines der Bischöfe in unserem Pfarr sprechen, also rief ich sie an. Ein kleiner Junge war am Telefon. Ich sagte, hallo, ist deine Mutter da? Seine Antwort, ja, ich hole sie. Wer ist denn da? Meine Antwort, sag ihr, Präsident Nielsen ist am Apparat. Es gab eine kurze Pause und hörte ich den Jungen ganz aufgeregt rufen, Mama, Präsident Hinckley ist am Telefon. Ich habe keine Ahnung, was sie wohl gedacht hat. Das war sicherlich der längste Weg zum Telefon, den sie je hatte. Mir kam schon der Gedanke, mir einen Scherz zu erlauben. Ich verkniff es mir, aber wir lachten beide herzlich. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, muss ich sicher sehr enttäuscht gewesen sein, dass es sich bei dem Anruf nur um mich handelte. Was würden Sie tun, wenn der Prophet des Herrn tatsächlich bei Ihnen anriefe? In gewisser Weise hat er es bereits getan. Präsident Thomas S. Monson hat gerade erst heute Morgen einen jeden von uns zu einem äußerst wichtigen Werk berufen. Er hat gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen, zusammenarbeiten und im Weingarten des Herrn zusammenwirken, um Menschen Seelen zu ihm zu bringen. Haben wir hingehört? Überall auf der Welt ist den fehlenden Distrikten und Missionen neue Tatkraft zu spüren, nachdem nun in Erfüllung geht, was der Erlöser 1832 Joseph Smith verheißen hat. Siehe, ich werde mein Werk in seiner Zeit beschleunigen. Brüder und Schwestern, diese Zeit ist jetzt. Ich kann das spüren. Und Sie sicherlich auch. Ich möchte meine Begeisterung, meinen Glauben an Jesus Christus in die Tat umsetzen. Als ich noch Football spielte, hatte ich immer die Spieltaktik im Sinn. Es stand außer Frage, dass unsere Mannschaft Erfolg haben würde, wenn sie vorbereitet mit den richtigen Spielzügen in ein Spiel hineinging. Vor kurzem jedoch sprach ich mit Lavelle Edwards, der Trainerlegende der BYU, über unsere Taktiken von damals. Und er sagte, mir war eigentlich gleich, wie du das Spiel gemacht hast, solange am Ende ein Touchdown heraussprang. Als einer seiner Quarterbacks hatte ich geglaubt, es gehöre doch einiges mehr dazu, aber vielleicht ist diese einfache Denkweise ja der Grund dafür, dass ein Stadion nach ihm benannt wurde. Wir alle gehören zur Mannschaft des Herrn, also stellt sich die Frage, hat jeder seine Spieltaktik parat, wie er gewinnt? Sind wir bereit für das Spiel? Wenn wir als Mitglieder unsere Angehörigen, Freunde und Bekannte wirklich lieb haben, möchten wir dann nicht Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium geben? Beim Seminar für neue Missionspräsidenten im Juni gab es die Rekordzahl von 173 neu berufenen Präsidenten, die mit ihrer Ehefrau vor ihrem Amtsantritt geschult wurden. Alle 15 Mitglieder der ersten Präsidentschaften des Kollegiums der 12 haben zu dieser besonderen Gruppe gesprochen. Elder L. Tom Perry sprach die Schlussworte. Dies ist eine bemerkenswerte Epoche in der Geschichte der Kirche. Was hier geschieht, lässt sich unter die großen Ereignisse der Vergangenheit einreihen, wie die erste Vision, das Hervorkommen des Buches Mormon, die Wiederherstellung des Evangeliums und alles weitere, was die Grundlage ausmacht, auf der wir vorangehen und im Reich unseres himmlischen Vaters das Wort verkünden. Wir müssen uns mehr denn je einbringen, um mit der Begeisterung unserer Führer und der Entschlossenheit unserer Vollzeitmissionare Schritt zu halten. Dieses Werk wird ohne uns nicht so vorankommen, wie der Herr es beabsichtigt hat. Wie Präsident Henry B. Eyring sagte, wie alt wir auch sind, welche Fähigkeiten oder Berufungen der Kirche wir auch haben und wo wir uns auch befinden, gemeinsam sind wir zu dem Werk berufen, ihm bei der Seelenernte zu helfen. Darf ich Ihnen eine Spieltaktik empfehlen, die ich umsetzen möchte, seit ich über Erfahrungen aus der Vergangenheit nachgedacht, gebetet und Kapitel 13 der Anleitung verkündet mein Evangelium gelesen habe? Sie können diese drei Punkte gern mit berücksichtigen, wenn Sie sich Ihre eigene Taktik überlegen. Erstens, beten Sie jeden Tag konkret dafür, jemanden dem Erretter und seinem Evangelium näher zu bringen. Sie können dies erreichen, indem Sie alle Menschen als Söhne und Töchter Gottes betrachten, die einander auf der Heimreise helfen. Denken Sie nur an all die neuen Freundschaften, die Sie schließen können. Zweitens, beten Sie jeden Tag namentlich für die Missionare in Ihrer Gegend und die Freunde der Kirche, um die Sie sich bemühen. Das geht nur, wenn man Sie begrüßt, auf Ihr Namensschild schaut, Sie mit Namen anspricht und Sie fragt, wen Sie gerade besuchen. Elder Russell M. Nelson hat vor kurzem erklärt, Solange man nicht weiß, wie jemand aussieht und wie er heißt, kann der Herr einem auch nicht helfen, dass man sein Herz kennt. Ich war bei der Taufe einer wunderbaren Schwester dabei, die anschließend Zeugnis gab. Ich werde nie vergessen, wie sie sagte, noch nie zuvor haben so viele Menschen für mich gebetet, wie bei meiner Suche nach Antworten. Diese Gemeindefamilie macht sich wirklich um mich Gedanken. Wie könnte es mir daran gehen, dass dieses Werk wahr ist? Drittens, laden Sie einen Freund zu einer Aktivität bei sich daheim oder anderswo ein. Wo es auch stattfindet und was Sie auch unternehmen, machen Sie sich Gedanken darüber, wer gern daran teilnehmen würde, und achten Sie dann auf die Führung des Geistes. Der Heiland hat mir bei meinem Evangeliumstudium eine Feinheit bewusst gemacht, die meiner Ansicht nach sehr gut zum Beschleunigen passt. Wenn mich etwas gefühlsmäßig sehr bewegt, zeigt sich das auch darin, wie ich schreibe, und ich setze häufig ein Ausrufezeichen. Dieses verlaut laut Definition einem starken Gefühl oder großer Bedeutung Ausdruck. Ich war verblüfft, als mir immer mehr Schriftstellen zum Thema Sammlung ins Auge fielen, die mit diesem Satzzeichen enden. Beispielsweise Almas Bitte aus tiefstem Herzen. Oh, dass ich ein Engel wäre und mein Herzenswunsch wahr würde, dass ich hinausgehen mit der Posaune Gottes sprechen könnte, mit einer Stimme, die die Erde erschüttert und jedes Volk zur Umkehr rufen könnte. Ausrufezeichen. Nachforschungen haben ergeben, dass es 65 Schriftstellen gibt, die von großem missionarischen Eifer zeugen. Zum Beispiel, wie groß ist seine Freude über die Seele, die umkehrt. Ausrufezeichen. Und wenn es so ist, dass ihr all eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Ausrufezeichen. Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Ausrufezeichen. Dass mir diese besonderen Schriftstellen bewusst wurden, spielt eine wichtige Rolle bei meinem ersten Auftrag als Gebietssiebziger. Ich war nervös, weil ich einen Apostel, Elder Quentin L. Cook, zu einer Pfarrkonferenz begleiten sollte. Als ich das Büro des Pfarrpräsidenten für die erste Zusammenkunft des Wochenendes betrat, bemerkte ich ein paar abgetragene, mit Bronze überzogene Schuhe auf der Kommode hinter seinem Schreibtisch. Eine Schriftstelle war daran befestigt, die mit einem Ausrufezeichen endete. Als ich sie las, spürte ich, dass der Herr mein Schriftstuhl verfolgt und meine Gebete erhört hatte und genau wusste, was ich zur Besänftigung meines verzagten Herzens brauchte. Ich bat den Pfarrpräsidenten, mir zu erzählen, was es mit den Schuhen auf sich hatte. Er sagte, dies sind die Schuhe eines jungen Bekehrten, der ungeachtet der angespannten Situation in seiner Familie fest entschlossen war, erfolgreich eine Mission zu erfüllen. Dies tat er auch, und zwar in Guatemala. Nach seiner Rückkehr kam ich mit ihm zusammen, um ihn offiziell zu entlassen, und sah, dass er abgetragene Schuhe hatte. Dieser junge Mann hatte dem Herrn nahezu ohne Unterstützung von seiner Familie alles gegeben, was er hatte. Ihm fiel auf, dass ich auf seine Schuhe starrte, und so fragte er mich, Präsident, stimmt etwas nicht? Ich antwortete, nein, Elder, alles in Ordnung. Darf ich diese Schuhe haben? Der Pfarrpräsident erzählte weiter, die Achtung und Zuneigung, die ich für diesen zurückkehrenden Missionar empfand, war gewaltig. Ich wollte ein Andenken haben, und so ließ ich seine Schuhe mit Bronze überziehen. Sie erinnern mich jedes Mal, wenn ich dieses Büro betrete, daran, wie sehr wir uns ungeachtet aller Umstände anstrengen müssen. Der Vers stammt aus Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Ehefrau des guten Bischofs mag sich gefragt haben, warum der Prophet bei ihr anrief. Ich bezeuge, dass Sie und wir uns nicht mehr wundern müssen. Ausrufezeichen. Ich weiß, dass ein jeder von uns mit Begeisterung seine eigene Spieltaktik, mit der er an der Seite der Vollzeitmissionare ins Geschehen eingreift, entwickeln und ausführen muss. Ausrufezeichen. Ich füge mein Zeugnis dem des Propheten Joseph Smith hinzu. Und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies als letztes von allen das Zeugnis, das wir von ihm geben. Dass er lebt. Ausrufezeichen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren. Danke, Brüder. Der Chor und die Anwesenden stehen nun bitte auf und singen das Lied blickt auf den Herrn. Nummer 45 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Zwischenlied werden Elder Arnulfo Valenzuela und Elder Timothy Duchess von den 70ern zu uns sprechen. Ihnen folgt Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
My beloved brothers and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, vor wenigen Wochen war ich in der Missionarschule in Mexiko-Stadt, um zu den Missionaren zu sprechen. Meine Frau und ich reisten bewusst einige Stunden früher an, als wir die wunderschönen Gärten und die gepflegten Wege der Anlage erkundeten, war nicht zu übersehen, welches Glück hunderte junge Missionare ausstrahlten, die sich alle darauf konzentrierten, eine neue Sprache zu erlernen und ihr Ziel als Missionar mehr schätzen zu lernen. Als ich kurz innehielt, um diesen bemerkenswerten Anblick auf mich wirken zu lassen, musste ich daran denken, was Alma zu seinem Sohn Helaman sagte, als er ihm gebot, die Geschichte seines Volkes in den Bericht aufzunehmen, die ihm anvertraut worden war, und all dies heilig zu halten, damit es eines Tages zu allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern gelangen würde. Hier sind Almas Worte. Nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir. Aber siehe, ich sage dir, durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und kleine Mittel beschämen in vielen Fällen die Weisen. Und der Herr Gott wirkt durch Mittel, um seine großen und ewigen Zwecke zu Wege zu bringen. Und durch sehr kleine Mittel beschämt der Herr die Weisen und bringt die Errettung vieler Seelen zu Wege. Die Unschuld und Jugend der Missionare sind beispielhaft für die Weise des Herrn, nämlich, dass die Demütigen andere einladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn die Betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. Auch jedes Mitglied der Kirche ist in der Lage, mit kleinem und einfachem viele zu überzeugen, dass ihre Wege irrig sind und dabei zu helfen, sie zur Erkenntnis ihres Gottes zu führen, zur Errettung ihrer Seele. Einmal begleitete ich einen Pfahlpräsidenten und einen Bischof zu einem weniger aktiven Mitglied. Wir sprachen mit ihm in ganz schlichter Form über die Segnungen des Sabbats. Wir brachten zum Ausdruck, dass wir ihn aufrichtig lieb hatten. Er entgegnete, eigentlich brauchte ich nur jemanden, der herkommt und mir einen Abrazzo gibt, eine Umarmung. Ich stand sofort auf und umarmte ihn. Am nächsten Tag war Sonntag. Dieser Bruder kam mit seiner ganzen Familie zur Abendmahlsversammlung. Meine Frau war einmal mit ihrer Besuchslehrpartnerin bei Martha, einem Mitglied unserer Gemeinde, zu Besuch. Sie sagte den beiden, dass sie nie wieder kommen sollten. Sie habe sich entschieden, nicht mehr zur Kirche zu gehen. Eine der Besuchslehrerinnen bat Martha, ob sie noch ein letztes Mal gemeinsam ein Kirchenlied singen könnten, und sie war einverstanden. Während sie sangen, geschah etwas Besonderes. Nach und nach wurde das Zimmer vom Geist erfüllt. Alle spürten es. Martha wurde das Herz erweicht. Mit Tränen in den Augen schüttete sie ihren Besuchslehrerinnen das Herz aus. In diesem Augenblick erkannte sie, dass sie wusste, dass das Evangelium wahr ist. Nun bedankte sie sich bei ihren Besuchslehrerinnen für den Besuch und bat sie darum, wiederzukommen. Von diesem Tag an empfing sie die Besuchslehrer mit Freude. Martha fing an, mit ihrer kleinen Tochter zur Kirche zu gehen. Jahrelang kamen sie regelmäßig. Martha verlor nie die Hoffnung, dass ihr Mann eines Tages doch mitkommen würde. Schließlich kam der Tag, als der Herr ihm das Herz berührte und er begann, mit ihnen die Versammlungen zu besuchen, genauso wie auch bald darauf ihre andere Tochter. Diese Familie erfuhr nun die wahre Freude, die daher rührt, dass man zu Hause durch das Evangelium gesegnet wird. Martha hat seither treu als FAV-Leiterin in unserer Gemeinde gedient und ihr Mann hat verschiedene Berufungen im Pfahl gut erfüllt. Alles begann damit, dass ein Kirchenlied gesungen wurde. Etwas Kleines und Einfaches, was Martha das Herz berührte. Naaman war Feldherr des Königs von Aram. Er war ein angesehener und tapferer Mann. Doch war er an Aussatz erkrankt. Nachdem er erfolglos versucht hatte, vom König von Israel Heilung für seinen Aussatz zu erbitten, ging Naaman zum Haus von Elisha, dem Propheten. Elisha sandte einen Boten zu ihm hinaus und sagte, geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Doch Naaman war zornig. Er ging weg und sagte, ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihm zu. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun? Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund, wie der Leib eines Kindes, und er war rein. Unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson, hat uns alle aufgefordert, hinzugehen und unsere Brüder und Schwestern zu retten. Er hat gesagt, Zitat, die Welt braucht ihre Hilfe. Da muss Füßen Halt gegeben, eine Hand ergriffen, einem Verstand Mut zugesprochen, ein Herz inspiriert, eine Seele errettet werden. Die Segnungen der Ewigkeit warten auf Sie. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass viele, die unsere Hilfe brauchen, schon auf uns warten. Sie sind bereit dafür, dass ihre tapferen Brüder und Schwestern die Hand nach ihnen ausstrecken und sie durch Kleines und Einfaches retten. Ich selbst habe viele Stunden damit zugebracht, weniger aktive Mitglieder der Kirche zu besuchen, denen der Herr bereits das Herz erweicht hatte und die nun für unser Zeugnis und unsere aufrichtige Zuneigung empfänglich waren. Wenn wir auf sie zugehen und sie einladen, werden sie sich ohne zu zögern wieder der Kirche zuwenden. Gehen wir doch gläubig und liebevoll auf andere zu. Denken wir an die Verheißung des Herrn. Und wenn es so ist, dass ihr all eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Ich gebe Zeugnis davon, dass der Herr alle seine Kinder liebt. Ich weiß, dass er lebt und dass er unser Erlöser ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Während eines Festes in Jerusalem verließ der Erretter die Menge, um diejenigen aufzusuchen, die am meisten der Hilfe bedurften. Er fand sie beim Schaftor am Teich Bethesda mit den 5 Säulenhallen. Es war bekannt, dass dort die Kranken hinkamen. Im Johannesevangelium lesen wir, dass in der Nähe des Teiches viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte lagen, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel des Herrn aber stieg zu bestimmter Zeit in den Teich hinab und brachte das Wasser zum Aufwallen. Wer dann als erster hineinstieg, wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Der Besuch des Heilands wird in dem schönen Gemälde von Karl Bloch mit dem Titel »Christus heilt Kranke am Teich Bethesda« dargestellt. Bloch zeigt Jesus, wie er behutsam eine provisorische Überdachung anhebt, unter der ein Kranker zum Vorschein kommt, der in der Nähe des Teichs liegt und wartet. Der Kranke ist schwach und hilflos, was die Barmherzigkeit und Gnade des Heilands noch stärker hervorhebt, der in aller Stille gekommen ist, um denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Auf dem Gemälde kauert der Kranke im Schatten auf dem Boden. Er ist erschöpft und zermürbt, nachdem er 38 Jahre lang unter seinem Gebrechen gelitten hat. Mit einer Hand hebt der Erlöser den Rand des Stoffs an, mit der anderen winkt er den Mann zu sich und stellt eine eindringliche Frage. Willst du gesund werden? Der Mann erwidert, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Der aussichtslos erscheinenden Lage des Mannes begegnet Jesus mit einer tiefgreifenden und unerwarteten Erwiderung. Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Von einer weiteren anrührenden Begebenheit berichtet Lukas. Auf dem Weg nach Jerusalem traf der Erretter auf 10 Aussätzige. Wegen ihrer Krankheit blieben sie in der Ferne stehen. Sie waren Ausgestoßene, unrein und unerwünscht. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns, riefen sie, fragten also mit anderen Worten flehentlich, kannst du nicht irgendetwas für uns tun? Der große Arzt, voller Mitgefühl, wusste jedoch, dass der Glaube dem Wunder vorausgehen muss und forderte sie daher auf, geht, zeigt euch den Priestern. Als sie sich voll Glauben auf den Weg machten, ereignete sich das Wunder. Können Sie sich vorstellen, wie unfassbar ihre Freude gewesen sein muss, als sie Schritt für Schritt miterlebten und mit eigenen Augen sahen, wie ihr Körper gereinigt und geheilt wurde? Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Als Arzt und Chirurg habe ich früher in meiner Praxis körperliche Gebrechen behoben oder gelindert. Jesus Christus heilt Körper, Geist und Seele und seine Heilung beginnt mit dem Glauben. Erinnern Sie sich noch, wie Sie vor Glaube und Freude überflossen? Denken Sie noch an den Moment, als Sie Ihr Zeugnis erlangt haben oder als Gott Ihnen bestätigt hat, dass Sie sein Sohn oder seine Tochter sind und dass er Sie sehr lieb hat und dass Sie sich geheilt fühlten? Falls solche Momente verloren zu sein scheinen, können sie wiedergefunden werden. Der Erlöser hat uns mitgeteilt, wie wir heil gemacht, also vollständig geheilt werden. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Der Satz, komm und folge mir nach, ist eine Aufforderung, das alte Leben und die weltlichen Wünsche zurückzulassen und eine neue Schöpfung zu werden, bei der das Alte vergangen und Neues geworden ist, und zwar mit einem neuen, gläubigen Herzen. Und dabei werden wir geheilt. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Wenn wir uns ihm nahen, erkennen wir, dass das Erdenleben durchaus schwierig sein soll und dass die Tatsache, dass es in allem einen Gegensatz gibt, keine Schwachstelle im Erlösungsplan ist. Gegensätze sind vielmehr ein unentbehrlicher Bestandteil des Erdenlebens. Sie stärken unseren Willen und lassen uns bessere Entscheidungen treffen. Die Wechselfälle des Lebens helfen uns dabei, eine ewige Beziehung zu Gott herzustellen und sein Abbild unserem Gesichtsausdruck aufzuprägen, wenn wir ihm unser Herz hingeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis, ist die Aufforderung, die der Erretter aussprach, als er das sogenannte Abendmahl einführte. Mit dieser heiligen Handlung, mit dem Brot und dem Wasser, erneuern wir heilige Bündnisse, die wir mit Gott geschlossen haben, und laden die Macht des Sühnopfers zu uns ein. Wir werden geheilt, indem wir die Gewohnheiten und Lebensweisen aufgeben, die uns hartherzig und halsstarrig machen. Wenn wir die Waffen unserer Auflehnung niederlegen, handeln wir wahrhaft für uns selbst und werden nicht länger von den Spitzfindigkeiten des Satans geblendet oder vom misstönenden Lärm der Welt taub. Wenn wir umkehren und uns zum Herrn bekehren, werden wir geheilt und unsere Schuld wird weggefegt. Wir fragen uns vielleicht wie Enos, wie geht das zu? Der Herr antwortet darauf, wegen deines Glaubens an Christus. Darum wohlan, dein Glaube hat dich geheilt. Corrie ten Boom, eine gläubige Christin aus den Niederlanden, fand diese Heilung. Sie war im Zweiten Weltkrieg in ein Konzentrationslager verbracht worden. Ihr widerfuhr großes Leid, doch anders als ihre geliebte Schwester Betsy, die in einem der Lager umkam, überlebte Corrie. Nach dem Krieg sprach sie oft in der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen und über Heilung und Vergebung. Einmal kam ein früherer SS-Mann, der an ihrer eigenen qualvollen Haft in Ravensbrück beteiligt gewesen war, auf Corrie zu. Er war voller Freude über ihre Botschaft von der Vergebung und Liebe Jesu. Wie dankbar bin ich Ihnen für Ihre Botschaft, Fräulein, sagte er. Mir vorzustellen, dass er, wie Sie sagen, meine Sünden abgewaschen hat. Er streckte seine Hand aus, um meine zu schütteln, berichtete Corrie. Aber ich, die ich so oft gepredigt hatte, dass man vergeben müsse, ließ meine Hand herunterhängen. Als die bitteren Rachegedanken in mir kochten, erkannte ich, dass das Sünde war. Herr Jesus, betete ich, vergib mir und hilf mir, ihm zu vergeben. Ich versuchte zu lächeln, bemühte mich krampfhaft, meine Hand zu heben. Ich konnte es nicht. Ich fühlte nichts, nicht den kleinsten Funken Wärme oder Erbarmen. Und so hauchte ich wieder ein stummes Gebet. Jesus, ich kann ihm nicht vergeben. Schenke mir deine Vergebung. Und als ich seine Hand nahm, geschah etwas ganz Unglaubliches. Von meiner Schulter herunter, an meinem Arm entlang und durch meine Hand schien ein Strom von mir auf ihn überzugehen, während in meinem Herzen eine Liebe zu diesem Fremden aufloderte, die mich fast überwältigte. Und so entdeckte ich, dass die Heilung der Welt weder von unserer Vergebung noch von unserer Güte abhängt, sondern allein von seiner. Wenn er uns sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann schenkt er uns mit dem Gebot die Liebe selbst. Corrie ten Boom erfuhr Heilung. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, ein Lebenslauf kann diejenigen stärken, die voller Sorge, Trauer und Gram sind, nämlich der des Herrn Jesus Christus. Wenn Sie sich unrein, ungeliebt, unglücklich oder unwürdig fühlen, denken Sie daran, dass alles, was im Leben ungerecht ist, durch das Sühnopfer Jesu Christi wiedergutgemacht werden kann. Vertrauen Sie geduldig auf den Zeitplan und die Absichten des Herrn. Sei ohne Furcht, glaube nur. Seien Sie gewiss, dass der Retter nach wie vor unsere Seele und unser Herz heilen will. Wenn er an der Tür steht und anklopft, wollen wir antworten, indem wir erneut anfangen zu beten, umzukehren, zu vergeben und zu vergessen. Wir wollen Gott lieben und unserem Nächsten dienen und an heiliger Stätte stehen mit einem Leben, das reingemacht wurde. Der Kranke am Teich von Bethesda, der Aussätzige auf dem Weg nach Jerusalem und Corrie ten Boom wurden heil gemacht. Willst du gesund werden? Steh auf und geh. Die Gnade Jesu genügt und sie werden nicht allein sein. Ich habe Gewissheit erlangt, dass Gott lebt. Ich weiß, dass wir alle seine Kinder sind und dass er uns dafür liebt, wer wir sind und wer wir werden können. Ich weiß, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um für die ganze Menschheit das Sühnopfer zu bringen und dass diejenigen, die sein Evangelium annehmen und ihm folgen, vollständig heil gemacht werden. Zu seiner eigenen Zeit und auf seine eigene Weise und gemäß seinem eigenen Willen. Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Apostel Petrus schreibt, dass alle Nachfolger Jesu Christi voll Mitgefühl sein sollen. In diesem Sinne möchte ich zu denen sprechen, die an irgendeiner Form einer psychischen Erkrankung oder seelischen Störung leiden, ob diese geringfügig oder stark ausgeprägt, von kurzer Dauer oder chronisch ist. Wie vielschichtig dieses Thema ist, spürt man, wenn man Fachleute von Neurosen und Psychosen, von genetischer Prädisposition, Zwangshandlung, bipolaren Störungen, Paranoia und Schizophrenie reden hört. So verwirrend dies alles auch sein mag, gehören diese Leiden jedoch zu den Realitäten des irdischen Lebens. Man sollte sich nicht schämen, sie genauso einzuräumen wie Probleme mit Bluthochdruck oder einen plötzlich aufgetretenen, bösartigen Tumor. Bei unserem Streben nach ein wenig Ruhe und Verständnis in diesen schwierigen Fragen dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dass wir in einer gefallenen Welt leben und leben wollten, wo unser Bemühen um Frömmigkeit mit göttlicher Absicht immer und immer wieder auf die Probe gestellt wird. Unsere Zuversicht, dass es so einen Plan gibt, beruht vor allem darauf, dass uns ein Retter verheißen wurde, ein Erlöser, der uns durch unseren Glauben an ihn emporhebt und uns über all diese Prüfungen und Schwierigkeiten triumphieren lässt, auch wenn der Preis dafür sowohl für den Vater, der ihn sandte, als auch für den Sohn, der kam, unermesslich hoch war. Nur wenn wir die Liebe Gottes dankbar annehmen, wird unser eigenes geringeres Leid, erst erträglich, dann verständlich und schließlich erlösend. Ich möchte auf all die außergewöhnlichen Krankheiten, die ich erwähnt habe, nicht näher eingehen, sondern mich stattdessen mit dem befassen, was man gemeinhin als Depression bezeichnet. Dabei geht es mir nicht darum, dass man einen schlechten Tag hat, seine Steuererklärung abgeben muss oder aus sonstigen Gründen die Lust verliert, wie das bei jedem einmal vorkommt. Jeder macht sich ab und zu mal Sorgen oder ist niedergeschlagen. Im Buch Mormon steht, dass Ammon und seine Brüder in einer sehr schweren Zeit niedergeschlagen waren, und so kann es uns auch ergehen. Heute spreche ich aber über etwas Schwerwiegenderes, über ein Leiden, das so schlimm ist, dass die Leistungsfähigkeit des Betroffenen erheblich eingeschränkt ist, ein Abgrund in der Gemütsverfassung, der so tief ist, dass niemand ernsthaft behaupten kann, er würde sich schon schließen, wenn das Opfer sich nur zusammenreißen und positiver denken würde, obwohl ich ja sonst sehr für das Zusammenreißen und positives Denken bin. Nein, diese finstere Umnachtung von Geist und Gemüt ist mehr als nur Mutlosigkeit. Ich habe sie bei einem herzensguten Mann beobachtet, als nach 50-jähriger Ehe seine liebe Frau verstarb. Ich habe sie bei jungen Müttern beobachtet, die in die sogenannte Wochenbettdepression verfielen. Ich habe gesehen, wie strebsame Schüler, Kriegsveteranen und Großmütter, die sich um das Wohl ihrer erwachsenen Kinder sorgten, davon heimgesucht wurden. Ich habe sie bei jungen Vätern beobachtet, die sich Mühe gaben, ihre Familie zu versorgen. Was Letzteres betrifft, habe ich sie erschreckenderweise auch einmal an mir selbst beobachtet. In unserer Ehe gab es eine Zeit, als finanzielle Ängste und extreme Müdigkeit aufeinandertrafen und mir psychisch einen Schlag versetzten, der ebenso unerwartet wie real war. Dank Gottes Gnade und der Liebe meiner Familie hielt ich mich aufrecht und machte weiter. Aber selbst heute, nach vielen Jahren, empfinde ich noch immer tiefes Mitgefühl für alle, die chronischer oder noch tiefgreifender von einer solchen Schwermut erfasst werden, als ich damals. Auf jeden Fall macht uns das Beispiel derer Mut, die, wie der Prophet Joseph Smith es ausgedrückt hat, den finsteren Abgrund erforscht und betrachtet und ausgehalten haben. Dazu zählen selbst Menschen wie Abraham Lincoln, Winston Churchill oder Elder George Albert Smith, einer der liebenswürdigsten und christlichsten Menschen unserer Evangeliumszeit, der über Jahre hinweg gegen wiederkehrende Depressionen ankämpfte, ehe er später der allseits beliebte 8. Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wurde. Was ist also die beste Reaktion, wenn man selbst oder ein nahestehender Mensch an einer psychischen oder seelischen Störung leidet? Vor allem darf man niemals den Glauben an unseren Vater im Himmel verlieren, der uns mehr liebt, als wir zu erfassen vermögen. Wie sagte Präsident Monson den Schwestern in der FFV am letzten Samstagabend so bewegend? Diese Liebe wird nie vergehen. Sie ist für sie da, wenn sie traurig oder glücklich sind, ohne Mut oder voller Hoffnung. Die Liebe Gottes ist für sie da, ob sie diese Liebe nun verdienen oder nicht. Sie ist ganz einfach immer vorhanden. Stellen Sie das niemals in Zweifel und lassen Sie niemals Ihr Herz verhärten. Gehen Sie treu den bewährten Formen der Gottesverehrung nach, die Ihnen den Geist des Herrn einbringen. Suchen Sie Rat bei denen, die Schlüssel für Ihr geistiges Wohlergehen innehaben. Bitten Sie um Priestertumssegen und halten Sie diesen Ehren. Nehmen Sie jede Woche vom Abendmahl und halten Sie an den vollkommen machenden Verheißungen aus dem Sühnopfer Jesu Christi fest. Glauben Sie an Wunder. Vielfach ereignen Sie sich, wie ich gesehen habe, wenn alle übrigen Anzeichen darauf hindeuten, dass jede Hoffnung verloren ist. Doch die Hoffnung ist niemals verloren. Wenn ein solches Wunder sich nicht gleich einstellt oder nur unvollständig oder anscheinend gar nicht, denken Sie an das beklemmende Beispiel des Erretters. Sollte der bittere Kelch nicht vorübergehen, trinken Sie ihn aus und seien Sie stark. vertrauen Sie darauf, dass glücklichere Tage kommen werden. Um eine Erkrankung tunlichst vorzubeugen, achten Sie auf Anzeichen von Stress bei sich selbst und bei anderen, denen Sie vielleicht helfen können. Passen Sie bei Ihrem Auto auf, dass Sie nicht überhitzen, die Geschwindigkeit nicht überschreiten und der Treibstoff nicht ausgeht. Wenn Sie vor Erschöpfung auf eine Depression zusteuern, nehmen Sie die notwendigen Veränderungen vor. Erschöpfung ist unser aller Feind. Also machen Sie langsamer, ruhen Sie sich aus, tanken Sie wieder auf. Ärzte versichern uns, wer sich keine Zeit nimmt, gesund zu bleiben, wird später ziemlich sicher seine Zeit damit zubringen, krank zu sein. Wenn sich alles weiter verschlimmert, suchen Sie Rat bei anerkannten Fachleuten mit entsprechender Ausbildung, hohem Können und positiven Wertvorstellungen. Erzählen Sie ihnen offen und ehrlich, wie es ihnen ergangen ist und was ihnen Probleme bereitet. Überdenken Sie gebeterfüllt und verantwortungsbewusst, was ihnen geraten und welche Lösung ihnen empfohlen wird. Hätten Sie eine Blinddarmentzündung, würde Gott von Ihnen erwarten, dass Sie um einen Priestertumssegen bitten und die bestmögliche medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Das Gleiche gilt für seelische Störungen. Unser Vater im Himmel erwartet von uns, dass wir uns alle wunderbaren Gaben zunutze machen, die uns in dieser herrlichen Evangeliumszeit gegeben hat. Ob Sie nun selbst betroffen sind oder einen Betroffenen betreuen, versuchen Sie, sich von der größeren Aufgabe nicht niederdrücken zu lassen. Bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten alles in Ordnung bringen. Beschränken Sie sich auf das Mögliche. Wenn sich nur geringe Erfolge einstellen, seien Sie dafür dankbar und bleiben Sie geduldig. Dutzende Male gebietet der Herr in den Heiligen Schriften jemanden, still zu werden, ruhig zu sein und abzuwarten. Manches geduldig zu ertragen, ist Teil unserer irdischen Ausbildung. Denjenigen, die jemanden betreuen, sage ich, ruinieren Sie in dem eifrigen Bestreben, die Gesundheit eines anderen zu fördern, nicht Ihre eigene. Seien Sie in allem weise. Laufen Sie nicht schneller, als Sie Kraft haben, was Sie auch sonst noch geben können oder nicht. Sie können auf jeden Fall beten und ungeheuchelte Liebe aufbringen. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie erträgt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Wir wollen auch daran denken, dass das Leben trotz aller Krankheiten und schwierigen Probleme immer noch vieles zu bieten hat, worauf wir hoffen und wofür wir dankbar sein können. Was uns ausmacht, ist unendlich viel mehr als unsere Beschränkungen und Bedrängnisse. Mit Stephanie Clark Nielsen und ihrer Familie sind wir seit über 30 Jahren befreundet. Am 16. August 2008 stürzte Stephanie und ihr Mann Christian mit dem Flugzeug ab. Durch das Feuer, das danach ausbrach, wurde sie so schwer entstellt, dass ihre Angehörigen sie bei der Identifizierung der Opfer nur noch an den lackierten Zehennägeln erkennen konnten. Stephanie hatte fast keine Überlebenschance. Nach 5 Monaten im künstlichen Koma wachte sie auf und betrachtete sich. Eine fürchterliche Depression setzte ein, die ihrer Seele tiefe Narben schlug. Stephanie hatte 4 Kinder unter 7 und wollte von diesen nie wieder gesehen werden. Sie hielt es für besser, nicht weiterzuleben. Ich dachte, es wäre einfacher, erzählte Stephanie mir einmal in meinem Büro, wenn sie mich einfach vergessen und ich still und leise ihrem Leben entschlüpfte. Begleitet von Gebeten ihres Mannes, ihrer Angehörigen und Freunde und ihrer 4 hübschen Kinder nach der Geburt eines 5. Kindes vor gerade einmal 18 Monaten erkämpfte sich Stephanie, und das ist ihr in Ewigkeit hoch anzurechnen, dennoch ihren Weg zurück aus dem Abgrund der Zerstörung und wurde eine der beliebtesten Bloggermuttis des Landes. Offen erklärte sie 4 Millionen, die ihren Blog-Eintrag verfolgen, dass der göttliche Zweck ihres Lebens darin bestehe, Mutter zu sein und jeden Tag zu preisen, der ihr auf dieser schönen Erde geschenkt wurde. Womit sie sich auch herumplagen mögen, geistig, seelisch, körperlich oder anderweitig, stellen sie sich nicht gegen das kostbare Gut Leben, indem sie es beenden. Vertrauen Sie auf Gott. Halten Sie an seiner Liebe fest. Bedenken Sie, dass eines Tages ein strahlender Morgen anbricht und alle Schatten des Erdenlebens sich verflüchtigen. Auch wenn wir uns wie ein zerbrochenes Gefäß fühlen mögen, wie der Psalmist es ausdrückte, dürfen wir nicht vergessen, dass sich dieses Gefäß in den Händen eines göttlichen Töpfers befindet. Eine gebrochene Psyche kann genauso heilen wie gebrochene Knochen oder ein gebrochenes Herz. Während Gott mit diesen Reparaturen beschäftigt ist, können wir übrigen helfen, indem wir nicht urteilen, sondern barmherzig, mitfühlend und gütig sind. Ich gebe Zeugnis von der heiligen Auferstehung, diesem unfassbaren Geschenk, das ein Grundpfeiler im Sühnopfer des Herrn Jesus Christus ist. Mit dem Apostel Paulus bezeuge ich, was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist schwach. Was auferweckt wird, ist stark. Ich gebe Zeugnis, dass unsere Lieben, die im irdischen Leben Gebrechen hatten, dereinst verherrlicht und strahlend schön vor uns stehen werden, atemberaubend vollkommen an Körper und Geist. Das wird ein ergreifender Augenblick sein. Ich weiß nicht, was uns glücklicher machen wird, dass wir Zeuge eines solchen Wunders sein oder dass Sie nun in jeder Hinsicht vollkommen und endlich frei sein werden. Mögen wir bis zu jener Stunde, da das größte Geschenk Jesu uns allen offenbar wird, aus dem Glauben herausleben, an der Hoffnung festhalten und füreinander voll Mitgefühl sein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
We are so grateful for all who have spoken to us this afternoon. Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben, so wie dem Familienchor für die wunderschöne Musik. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir freuen uns nun, von Elder M. Russell Ballard, vom Kollegium der Zwölf Apostel, zu hören. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Wo die Liebe wohnt«. Danach spricht Schwester Carol F. McConkie, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, das Schlussgebet. Schwester Ballard und ich sind neulich von einem Auftrag zurückgekehrt, der uns in 5 europäische Länder führte. Dort durften wir mit etlichen unserer Missionare zusammenkommen, vielleicht ihre Söhne und Töchter. Nachdem Präsident Monson die Herabsetzung des Mindestalters für unsere jungen Männer und Frauen bekannt gegeben hat, konnten wir über 3.000 von ihnen treffen. Das Licht Christi erstrahlt in ihren Gesichtern und sie möchten das Werk von ganzem Herzen vorantreiben. Sie möchten Menschen finden und unterweisen, taufen und aktiv werden lassen und das Reich Gottes stärken und aufbauen. Bei so einem Zusammentreffen merkt man aber auch schnell, dass sie dieses Werk nicht allein vollbringen können. Ich möchte mich heute an alle Mitglieder der Kirche wenden, weil es dringend geboten ist, dass jeder von uns sich vornimmt, das Evangelium zu verkünden. Wie schon heute viele Male prophezeit worden ist, hat der Prophet Joseph Smith erklärt, als größte und wichtigste Aufgabe bleibt, das Evangelium zu predigen. 1974 sagte Präsident Spencer W. Kimball, der vielleicht wichtigste Grund für Missionsarbeit ist, der Welt die Gelegenheit zu eröffnen, das Evangelium zu hören und anzunehmen. Die Heiligen Schriften enthalten eine Fülle von Geboten, Verheißungen, Aufrufen und Belohnungen für das Verkünden des Evangeliums. Ich benutze bewusst das Wort Gebot, da es eine nachdrückliche Anordnung zu sein scheint, dass wir uns weder einzeln noch gemeinsam entziehen können. Im Juli des besagten Jahres brachen meine Frau und ich mit unseren Kindern nach Kanada auf, um über die Mission in Toronto zu präsidieren. Die Worte Präsident Kimballs klangen mir in den Ohren wieder, vor allem als er sagte, meine Brüder, ich frage mich, ob wir alles in unserer Macht Stehende tun. Gehen wir etwa selbstgefällig an die Aufgabe heran, alle Welt zu lehren? Wir missionieren seit nunmehr 144 Jahren. Sind wir bereit, größere Schritte zu machen und unser Sichtfeld zu erweitern? Es folgte noch eine Aufforderung, unser Tempo beim gemeinsamen Aufbau der Kirche und des Reiches Gottes zu erhöhen. Letzten Juni wiederholte Präsident Thomas S. Monson diesen Aufruf an die Mitglieder der Kirche. Er sagte, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen und im Weingarten des Herrn zusammenwirken, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Er hat uns die Mittel bereitgestellt, das Evangelium auf vielfache Weise zu verkünden, und er wird uns bei unserer Arbeit helfen, wenn wir im Glauben handeln, um sein Werk zu verrichten. Brüder und Schwestern, es ist gut, über die Worte des Propheten von Joseph Smith bis heute nachzudenken. Sie haben die Führer und die Mitglieder der Kirche dazu ermutigt und aufgefordert, sich eifrig daran zu beteiligen, die Botschaft von der Wiederherstellung des Evangeliums allen Kindern unseres himmlischen Vaters auf dieser Erde zu überbringen. Meine Botschaft heute Nachmittag lautet, dass der Herr sein Werk tatsächlich beschleunigt. In unserer Zeit kann dies nur geschehen, wenn jedes Mitglied der Kirche liebevoll auf andere zugeht, um ihnen die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu erläutern. Wir müssen mit den nahezu 80.000 Missionaren, die derzeit ihren Dienst leisten, partnerschaftlich zusammenarbeiten. Näheres über dieses großartige Werk, vor allem der Auftrag der Führungsbeamten im Pfarr- und Gemeinderat, wird auf der Webseite lds.org unter der Rubrik Das Erlösungswerk beschleunigen klar beschrieben. Aus Umfragen wissen wir, dass die meisten aktiven Mitglieder der Kirche sich wünschen, dass die Segnungen des Evangeliums bei den Menschen, die sie gern haben, und sogar bei denen, die sie noch nicht kennen, Teil ihres Lebens sein mögen. Wir wissen auch, dass viele Mitglieder vor allem aus zwei Gründen zögern, missionarisch tätig zu werden und das Evangelium zu verbreiten. Der erste Grund ist Angst. Viele Mitglieder beten nicht einmal um eine Gelegenheit, anderen vom Evangelium zu erzählen, weil sie befürchten, eine göttliche Eingebung könne sie zu etwas drängen, wozu sie gar nicht imstande sind. Der zweite Grund ist ein falsches Verständnis von Missionsarbeit. Wir alle wissen, wenn jemand in der Abendmahlsversammlung aufsteht, um eine Ansprache zu halten und sagt, er wolle über Missionsarbeit sprechen, oder wenn dies gar Elder Ballard bei der Generalkonferenz ist, dann gibt es Zuhörer, die sich denken, oh, nicht schon wieder, das haben wir doch alle schon gehört. Gewiss möchte sich niemand schuldig fühlen. Vielleicht meinen Sie, man könnte abenteuerliche Verrenkungen im Umgang mit Ihren Freunden oder Nachbarn von Ihnen verlangen. Lassen Sie mich mit der Hilfe des Herrn jede Furcht nehmen, die Sie oder unsere Vollzeitmissionare vielleicht haben mögen, wenn es darum geht, anderen zum Evangelium zu erzählen. Nehmen Sie sich vor, das auszuführen, worum Jesus uns gebeten hat. Der Heiland hat gesagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Brüder und Schwestern, Glaube und Zuversicht treten an die Stelle von Furcht, wenn sich Mitglieder und Vollzeitmissionare zum Gebet niederknien und den Herrn bitten, ihnen Gelegenheiten zur Missionsarbeit zu verschaffen. Danach müssen wir unseren Glauben zeigen und nach Gelegenheiten Ausschau halten, das Evangelium Jesu Christi den Kindern unseres himmlischen Vaters vorzustellen, und dann werden sich diese Gelegenheiten gewiss auch auftun. Man muss dabei nicht gezwungenermaßen oder gekünstelt antworten. Ihre Antworten werden sich ganz natürlich aus der Zuneigung zu unseren Brüdern und Schwestern ergeben. Seien Sie einfach guter Dinge, dann wird jeder, mit dem Sie sprechen, Ihre Zuneigung spüren. Er wird dieses Gefühl nie vergessen, auch wenn der Zeitpunkt für ihn nicht der richtige sein mag, um das Evangelium anzunehmen. Doch auch das kann sich in Zukunft ändern, wenn sich die Umstände bei ihm ändern. Sie können unmöglich versagen, wenn Sie im Auftrag des Herrn Ihr Bestes geben. Was dabei herauskommt, hängt davon ab, wie jemand seine Entscheidungsfreiheit nutzt. Wir müssen das Evangelium nur verkünden. Vertrauen Sie dem Herrn. Er ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe und seine Schafe kennen seine Stimme. Und die Stimme des guten Hirten ist jetzt die Ihre und die meine. Wenn wir uns nicht beteiligen, entgeht die Botschaft von der Wiederherstellung vielen, die sie sonst hören würden. Einfach ausgedrückt, kommt es darauf an, dass wir Glauben haben und handeln. Das Prinzip ist recht einfach. Beten Sie allein und mit Ihrer Familie um Gelegenheiten zur Missionsarbeit. Der Herr sagt im Buch Lehre und Bündnisse, dass viele Menschen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Sie müssen kein extrovertierter Mensch sein und auch kein redegewandter oder überzeugender Lehrer. Wenn Sie dauerhaft Liebe und Hoffnung in sich tragen, gilt die Verheißung des Herrn. Erhebt eure Stimme zu diesem Volk, sprecht die Gedanken aus, die ich euch ins Herz geben werde, dann werdet ihr von den Menschen nicht zu Schanden werden, denn es wird euch im selben Augenblick eingegeben werden, was ihr sagen sollt. In der Anleitung verkündet mein Evangelium wird uns allen klar gemacht, in der Missionsarbeit geschieht gar nichts, bis wir jemanden finden, der zuhört. Sprechen Sie jeden Tag mit so vielen Menschen wie möglich. Es ist ganz natürlich, dass es einige Überwindung kostet, Menschen anzusprechen. Aber Sie können darum beten, dass Sie den Glauben und die Kraft haben, mutiger den Mund aufzutun, um das wiederhergestellte Evangelium zu verkünden. Zitat Ende. Wenn Sie Vollzeitmissionar sind und mehr Menschen unterweisen wollen, müssen Sie jeden Tag mehr Menschen ansprechen. Dazu hat der Herr Missionare seit jeher ausgesandt. Der Herr kennt uns. Er weiß, dass jeder so seine Schwierigkeiten hat. Mir ist bewusst, dass einige von Ihnen sich schwer beladen fühlen. Aber ich hoffe doch, dass keiner von Ihnen jemals meint, es sei eine Bürde, anderen ungekünstelt und freundlich das Evangelium näher zu bringen. Es ist vielmehr ein Vorzug. Es gibt keine größere Freude im Leben, als eifrig im Dienst des Herrn zu stehen. Der Schlüssel dabei ist, dass man von Gott inspiriert wird. dass man ihn um Führung bittet und dann losgeht und ausführt, was einem vom Geist eingegeben wird. Wenn ein Mitglied meint, das Erlösungswerk sei allein seine Aufgabe, kann es freilich Angst bekommen. Wenn es aber darin eine Einladung sieht, dem Herrn nachzufolgen, indem es Seelen zu ihm bringt, die von Vollzeitmissionaren und Missionarinnen unterwiesen werden, ist es inspirierend, belebend und aufbauend. Wir bitten nicht jeden darum, alles zu tun. Wir bitten lediglich jedes Mitglied darum, zu beten, weil wir nämlich wissen, wenn jedes Mitglied, ob alt oder jung, von jetzt bis Weihnachten auch nur auf einen einzigen Menschen zugeht, werden Millionen die Liebe des Herrn Jesus Christus verspüren. Was für ein wunderbares Geschenk für den Heiland. Vor 2 Wochen habe ich einen Brief von einer erfolgreich missionierenden Familie bekommen, der Familie Mann aus Florida. Sie schreibt: Lieber Elder Ballard, 30 Minuten nach der weltweiten Übertragung über die Beschleunigung des Erlösungswerks haben wir als Familie unseren eigenen Missionsrat abgehalten. Wir waren begeistert, dass auch unsere halbwüchsigen Enkelkinder daran teilnehmen wollten. Wir freuen uns, berichten zu können, dass seit unserer Ratsversammlung die Anzahl derjenigen, um die wir uns nun kümmern, um 200% gestiegen ist. Unsere Enkelkinder haben ihre Freunde in die Kirche mitgebracht. Einige unserer weniger aktiven Freunde waren in der Abendmahlsversammlung und einige unserer neuen Kontakte haben zugesagt, die Missionare anzuhören. Eine unserer weniger aktiven Schwestern ist nicht nur zur Kirche zurückgekehrt, sondern hat sogar neue Interessenten mitgebracht. Niemand hat die Einladung abgelehnt, die Missionare anzuhören. Was ist dies für eine aufregende Zeit für die Mitglieder dieser Kirche? Zitat Ende. Folgen Sie den Eingebungen des Geistes. Flehen Sie den Herrn in machtvollem Gebet an. Nehmen Sie sich vor, nichts unversucht zu lassen, um die großartige Botschaft von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi zu verkünden. Ich zitiere ein weiteres Mitglied, das erfolgreich missionarisch tätig ist, Clayton Christensen. Jedes Mal, wenn Sie jemanden symbolisch an die Hand nehmen und ihn mit Jesus Christus bekannt machen, werden Sie spüren, wie innig der Erlöser Sie und den Menschen, dessen Hand Sie halten, liebt. Gott segne Sie, Brüder und Schwestern, dass Sie die große Freude entdecken, die sich einstellt, wenn man Wunder erlebt, die der Glaube bewirkt hat. In Moroni Kapitel 7 lesen wir: Christus hat gesagt, wenn ihr Glauben an mich habt, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist. Durch Glauben werden Wundertaten gewirkt und durch Glauben erscheinen Engel den Menschen und dienen ihnen. Darum, wenn dies alles aufgehört hat, weh den Menschenkindern, denn dann geschieht es wegen des Unglaubens und alles ist unnütz. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bezeugen, dass der Herr Ihre Gebete hören wird und dass Sie jetzt und auf viele Jahre hinaus viele Gelegenheiten erhalten werden, den wertvollen Kindern unseres Vaters im Himmel das Evangelium Jesu Christi vorzustellen. Präsident Monson, wir haben zugehört. Wir werden alle danach suchen. Ich bete darum, dass wir alle die große Freude erleben mögen, die einem die Missionsarbeit verschafft. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir kommen vor dich mit Dankbarkeit in unserem Herzen für die inspirierten Anweisungen, die wir bekommen haben vom Propheten, Sehern und Offenbarern, von deinen Dienern. Wir sind dankbar, Vater, für den Geist, den wir gefühlt haben. Wir sind dankbar für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi, für das Verstehen deines Sohnes Jesus Christus. Wir beten, Vater, dass wenn wir von dieser Konferenz gehen, von dieser Versammlung, dass wir mit Glauben, Nächstenliebe und Hoffnung erfüllt sein werden. Dass wir den Glauben haben werden, in Heiligkeit vor dir zu handeln und glaubensvoll zu sein und das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Wir bitten dich, dass wir glaubenstreu sein werden, unsere Bündnisse zu halten. Und wir sagen demütig das im Namen Jesu Christi, unserem Erlöser. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat ein Chor von Familien aus Pfehlen in Roy, Canesville, Hooper und West Haven in Utah gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.